Liebe Gemeinde, bevor ich mit meiner diesjährigen Pfingstpredigt beginne, möchte ich euch ein persönliches Zeugnis weitergeben. Und das steht auch im engen Zusammenhang nachher mit dem Bibeltext. Vor etwa 4 bis 5 Jahren haben wir in der Gemeindeleitung, im Ältestenrat, darüber nachgedacht, über neue Gemeinderäume. Und wir haben da einfach mal gesponnen und wir haben mal so eine Checkliste aufgestellt, was wir uns denn da eigentlich wünschen würden. Wir hatten so gedacht, damit wir nicht gleich an unsere Grenzen widerstoßen, so 200 Plätze wären nicht schlecht, Nebenräume und Platz für das Kirchencafé. Und am Mittwoch hat uns unser Herr diesen Ort gezeigt. Und wir haben uns im Ältestenrat, wir hatten eine große Einmütigkeit auch darüber. Wir hatten im Vorfeld schon mal drüber nachgedacht und da waren auch einige kritische Stimmen dazu. Aber am Ende haben wir gesagt, ja, das ist es wohl. Ich habe am Abend, als ich nachher jetzt bei meinem Nachtgebet war, also gejubelt über diese Führung Gottes. Ja, der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit ist uns eben ein Beistand und ein echter Helfer. Halleluja. Okay, stell dir mal vor, da ist ein ganz lieber Mensch, mit dem du seit langem eng verbunden bist. Ein Mensch, mit dem du durch dick und dünn gegangen bist. Ein Mensch, mit dem du viel gemeinsam erlebt und vielleicht auch bewirkt hast. Ihr steht in sehr enger Beziehung und ihr mögt euch auch sehr. Und nun sagt dir dieser Mensch, dass er dich verlassen wird, weil er woanders hingehen wird, wo du nicht mitkommen kannst. In dieser ähnlichen Situation, liebe Geschwister, standen vor etwa 2000 Jahren die Jünger, die Freunde und Weggefährten von Jesus. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest. In Johannes 16 lesen wir, dort spricht Jesus zu seinen Jüngern: Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid alle erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen ihre Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die künftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Entschuldigung. Ja, schon im 15. Kapitel des Johannes-Evangeliums bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, dass er sterben und sie großen Verfolgungen ausgesetzt sein werden. Und ich denke mal, sowas trägt nicht unbedingt zu einer freudigen Stimmung bei. Die Jünger machten sich Sorgen, sie hatten Angst und sind traurig. Wie soll denn das alles weitergehen, wo sie doch so tolle Erfolge in Anführungsstrichen verzeichnen konnten. Kranke wurden geheilt, Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen und die Zahl der Anfänger wuchs Tag für Tag. Das sollte alles vorbei sein und sie würden verfolgt und dem Tod ausgesetzt sein? Also ich kann die 12 da relativ gut verstehen, dass die Frage nach dem Wohin, die es du, vielleicht nicht unbedingt vorrangig war für sie. Und Merkt ihr auch, wie fürsorglich Jesus mit seinen zweifelnden Jüngern umgeht? Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. In anderen Übersetzungen heißt es auch Tröster oder Beistand. Dreimal habe ich das in Übersetzungen gefunden. Helfer viermal, Fürsprecher, Ratgeber, Anwalt. Die Jünger bekommen also auch, und wir haben es mit dem Heiligen Geist auch erlebt, wir bekommen einen Tröster, einen Beistand, einen Helfer, einen Fürsprecher, einen Ratgeber und Anwalt an unserer Seite. Und ich finde, das ist einfach großartig. Markus Schmitz hat am vergangenen Sonntag darüber gesprochen, dass wir schon heute Anteil haben an der unsichtbaren und ewigen Welt Gottes, des Herrn. Durch den Heiligen Geist leben wir heute schon in dieser besonderen, in dieser anderen Dimension. Aber das können eben nur die Menschen verstehen, die Jesus glauben, die an ihn glauben, an den Gottessohn, mit ihm vertrauen. Die Menschen dieser Welt können das nicht erkennen. Für sie ist das ja unglaublich. Aber wenn sie mit Christen in Berührung kommen, dann leuchtet durch diese Christen ein Stück der Herrlichkeit Gottes auf und sie beginnen zu begreifen, dass mit ihrem Leben etwas nicht stimmen kann. Sie bekommen zumindest eine Ahnung davon, was Sünde ist und dass ihnen irgendetwas fehlt, weil sie nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Der Geist der Wahrheit lässt sie erkennen, dass das irgendwie nicht passt in ihrem Leben. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, was es mit dem Geist der Wahrheit auf sich hat. Und das wurde durch den Apostel Johannes auch an uns überliefert. Der Heilige Geist zeigt uns, welche Gerechtigkeit im Reich Gottes gilt. Und diese Gerechtigkeit sagt eben, dass alle Menschen nicht gleich sind. Sie zeigt uns, dass nicht jeder Mensch gleichen Anspruch auf gleichen Lohn und Wohlstand hat. Das, was der Kommunismus den Menschen einzureden sucht, ist eine glatte und gefährliche Lüge. Das endet letztendlich darin in der Annahme, weil alles muss ja gleich sein. Es endet aber in großen Neid, in Habsucht, in Hass und Gewalt. Ich habe vor einiger Zeit mal über das Thema Dankbarkeit macht glücklich gepredigt. Erinnert ihr euch noch? Eine Aussage war gewesen, die Selbstverständlichkeit und das Vergleichen sind die ärgsten Feinde der Dankbarkeit, des Glücks. Jesus sagt auch, Arme wird es immer bei euch geben, sagt er, als die Frau ihn da mit dem Salböl übergossen hat. Nein, die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass eben nicht die Reichen immer reicher werden, sondern darin, dass die, die von Gott gesegnet sind, auch abgeben können. Nicht zwangsweise, sondern dass sie es von Herzen aus tun. Und Jesus sagt auch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt oder einer geringsten Schwester getan habt, das habt ihr mir getan. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in der Liebe, in der Barmherzigkeit, dem Mitgefühl für die armen und geringen und ja, bedeutungslosen Menschen unserer Gesellschaft. Dort zu helfen und sie zu unterstützen, das ist zu dem wir berufen sind. Und wir tun es nicht, weil uns das ein ehernes Gesetz vorschreibt, so wie der Koran eben befiehlt, dass alle Ungläubigen ausgerottet werden müssen. Unsere Motivation sollte es sein, dass wir das aus freien Stücken tun, eben aus Liebe zu handeln. Ja, diese Liebe soll sogar so weit reichen, dass wir auch die lieben, die uns Böses wollen, die uns verletzen und ablehnen und anklagen. Wisst ihr, das ist für einen Menschen, der Jesus nicht glaubt, unmöglich. Es ist der Geist Gottes, der uns dazu befähigt. Es ist eben dieser Geist der Wahrheit, der uns als Tröster, als Beistand, Helfer, Anwalt und Ratgeber geschenkt wurde. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch fast so, als wenn Gott uns mit seinem Heiligen Geist Früchte des Baumes der Weisheit und der Erkenntnis gibt und ins Herz legt. Adam und Eva hatten sich diese Frucht widerrechtlich angeeignet. Aber Jesus schenkt uns das Erkennen der Herrlichkeit Gottes noch etwas. Wenn wir diese Liebe, diese Wesensart Gottes in uns tragen, dann werden die Menschen um uns herum erkennen, dass es da eine Macht gibt, die über allem steht. Und sie werden anfangen zu begreifen, dass das Böse in dieser Welt, der Teufel, der Herrscher dieser Erde, auf Dauer keine Überlebenschance hat. Seine Schreckensherrschaft wird zerstört werden. Es wird ja himmlischen Frieden geben. Aber damit all das geschehen konnte, musste Jesus einen Weg gehen, auf dem seine Weggefährten ihn eben nicht begleiten konnten. Dieser Weg führte ihn über Golgatha in das Reich der Toten und schließlich in die unsichtbare Welt Gottes. Und seinen Jüngern schenkte er zu Pfingsten diesen Tröster, diesen Helfer, diesen Ratgeber, Anwalt und Fürsprecher, den Geist der Wahrheit. Und ich sage es immer wieder, wenn es wirklich so ist, ja, wenn du glaubst, dass Jesus in dir lebt und er in mir, ja, dann verkörperst du in diesem Moment das Reich und die Herrlichkeit Gottes. Da, wo du bist, da ist Gott, da ist Jesus gegenwärtig. Glaubst du das?
Ja.
Glaubt ihr das wirklich? Ja, warum jubelt ihr dann nicht? Hey! Ich denke, wir haben allen Grund zu jubeln. Und dieser großartige Herr hat uns sein Wort gegeben. Und durch den Geist der Wahrheit können wir das auch verstehen und begreifen. Aber der heutige Bibeltext enthält eben auch die andere Seite. Jesus spricht von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht. Und es mag sein, dass jeder nicht so gern das hört vom Gericht. Gericht hört sich immer bedrohlich an. Und oftmals ist es ja auch so. Wir fürchten uns vor der Verurteilung und vor allen Dingen aber vor der Vollstreckung des Urteils. Wir verdrängen das lieber. So nach dem Motto, naja, so schlimm bin ich ja nun auch wieder nicht. Wenn ich nicht gerade jemanden umgebracht habe oder wenn ich bei Rot mal über die Ampel gefahren bin oder wenn ich bei der Steuererklärung die Steuergesetze ein bisschen mehr zu meinen Gunsten ausgelegt habe oder wenn mein Nachbar sauer auf mich ist, weil ich ihn mal so richtig auf den Pott gesetzt habe, dann soll er sich nicht so zimperlich anstellen. Ich denke, wir alle kennen diese vermeintlichen Kavaliersdelikte. Aber wisst ihr, genauso wenig wie eine Frau nur ein bisschen schwanger sein kann, genauso kann ein Schuldiger auch nur ein bisschen schuldig sein. Entweder hat er sich an die Ordnung und Regeln gehalten oder hat dagegen verstoßen, schuldig oder nicht schuldig. Darüber entscheidet der Richter und er setzt auch das Strafmaß fest. Und ich frage mich, warum sollte der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Universums, weniger gerecht urteilen als ein menschlicher Richter? Ich habe mal nachgelesen, in der Sachsen-Anhalt gibt es ungefähr 360.000 Christen. Das hört sich vielleicht viel an, ist es aber nicht. Es sind gerade mal so 15%. Der größte Teil unserer Einwohner glaubt, dass es diesen Schöpfergott überhaupt gar nicht gibt und dass ihm daher von wegen Gericht überhaupt nichts passieren kann. Ich kann nur sagen, schauen wir mal. Jesus sagt, und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Und diese Menschen glauben noch weniger, dass es den Teufel und den Satan gibt. Sie erleben zwar täglich seine Schandtaten, erkennen jedoch nicht, dass es der Gegenspieler Gottes ist, der bei allem Streit, allem Hass, allem Neid, bei aller Gewalt im Diebstahl und Mord und Gewalt seine Gewalt einbringt und zeigt, dass er der Herr ist auf dieser Erde. Aber dieser Herrscher wird der gerechten Strafe zugeführt werden. Darüber lässt sie Jesus keinerlei Zweifel. Der Geist Gottes, seine Wesensart, nämlich die Liebe, die Barmherzigkeit bleibt Sieger über den Hass. Barmherzigkeit siegt über Eigennutz, über Streit und Neid. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Jesus gewährt seinen Jüngern und auch uns hier einen kleinen Einblick in die unsichtbare Welt. Und ich gebe es gern zu, dass alles, was er sagt, das verstehe ich auch nicht. Ich kann das aber nur glauben und darauf vertrauen, dass es wahr ist. Und das ist so, ja, wenn ich mir das so reinziehe, dann ist das tatsächlich so wie der Jubel, den ich am Mittwochabend erlebt hatte. als wir klar wurde, wie wundervoll der Herr uns diese Gemeinde, seine Gemeinde geführt hat und für sie sorgt. Und ich bitte euch, betet für uns, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir diese Räume nach seiner Herrlichkeit ausrichten und gestalten. Vor einiger Zeit hatte ich davon berichtet, was ich im Januar auf der Leiterschaftskonferenz in Braunschweig erlebt habe. Da wurde unter anderem die Frage gestellt, wozu ist eine christliche Gemeinde, eine christliche Kirche eigentlich da? Was ist ihre Bestimmung? Wisst ihr das noch? Erinnert ihr euch? Nun, es ist die vornehmlichste Aufgabe einer christlichen Kirche, einer christlichen Gemeinde, Gott zu verherrlichen. Durch unser Leben, durch unser Gebet, durch den Lobpreis und der Liebe untereinander zeigen wir der Welt die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein hoher Anspruch. Aber es wird uns leicht fallen, wenn wir das wichtigste Gebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, einfach befolgen. Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Das ist das schönste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich denke, wenn wir so leben, so reden, denken und handeln, dann tun wir das, zu dem wir bestimmt sind. Wir verherrlichen den Schöpfer des Universums und der Himmel. Ja, wir kennen doch alle die Redewendung: Gott loben, das ist unser Amt. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und wird euch die künftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Das finde ich sehr wichtig, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ich erlebe es immer öfter, dass ich mehr und mehr anfange, die Herrlichkeit Gottes zu verstehen und zu erfassen. Und der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, so hören wir, hat auch die volle Kompetenz, uns die unsichtbare Gottwelt aufzuschließen. Das, was wir durch den Heiligen Geist erkennen, ist die direkte Botschaft des Herrn für uns. Er ist uns Helfer, Ratgeber, Beistand. Und er ist auch unser Anwalt in schwierigen Situationen. Durch ihn ist Jesus uns immer nahe. Ich finde das großartig. Das erhebt meine Seele, kann ich ja so wirklich so sagen. Da jubelt mein Herz. Da jubelt mein Herz. Ich möchte euch zum Schluss eine etwas nachdenkliche Geschichte vortragen. Ich denke, sie ist gut geeignet, wenn es um praktische Umsetzung der Liebe im Alltag geht. Die Geschichte, ist überschrieben: Das perfekte Herz. Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm recht. Das war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. Plötzlich tauchte ein alter Mann auch vor der Menge auf und sagte: Nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines. Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig. Aber es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig und es gab einige ausgefranste Ecken. Genau gesagt waren an einigen Stellen tiefe Furchen, in denen ganze Teile fehlten. Die Menschen starrten ihn an und dachten: Wie kann er behaupten, dass sein Herz schöner sei? Der junge Mann schaute auf des Altmannes Herz und sah dessen Zustand und lachte. Du musst scherzen, sagte er, dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt, deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagte der alte Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück aus meinem Herzen heraus und reiche es ihm. Und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, dass die leere Stelle meines Herzens passt, hineinpasst. Aber weil die Stücke nicht genau passen, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze. Denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilen. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe geben heißt, manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für einen Menschen empfinde. Ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist? Der junge Mann stand still da und den Tränen rannten über seine Wangen. Er ging zu dem alten Mann zu, griff nach seinem perfekten, jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm dieses Angebot an und setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück von seinem alten, vernarbten Herzen und füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzens. Das passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. Der junge Mann sah das Herz an, nicht mehr perfekt, aber immer schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite. Amen.